Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine Ansage zu tätigen, denn wir versprachen euch eins, dass wir mit dem Vincent, einem der Freiwilligen, die gerade in Peru weilen, nachher noch ein Interview führen werden. Leider ist Vincent gerade so unabdingbar im Unterricht, in der Filial Cria wahrscheinlich, dass er leider erst eine halbe Stunde kann, wenn diese Sendung vorbei ist. Aus diesem Grund müssen wir leider auf dieses Interview verzichten, aber es macht eigentlich gar nichts, weil wir haben ja schon Experten hier.
Ja, das dürft ihr jetzt aber nicht sagen.
Nein, also es wäre natürlich auch mal schön, mit dem Vincent zu reden, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also euch werden keine Informationen vorenthalten, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch der Christian weiß alles, was wir wissen wollen und euch vermitteln wollen. Deswegen dachten wir uns, das wollten wir eigentlich mit dem Vincent machen, dass wir über die Präsidentschaftswahlen reden, und das können wir jetzt ja mit dir machen, ne?
Ich gebe mein Bestes. Ich bin zwar nicht mehr in Peru, aber hab da ein bisschen so miterlebt, was da so abgeht, und ja.
Ja, nochmal kurz zum Einstieg. Die Präsidentschaftswahlen sind jetzt circa einen Monat her, oder?
Am 10. April waren sie, genau, also ein bisschen, ja, genau.
Okay, und der Präsident wird durch Direktwahl und durch Mehrheitswahl gewählt, richtig?
Genau, also wir haben zwei Wahlgänge, und oder beziehungsweise eigentlich einen Wahlgang, und wenn er im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit hat, wird es zu einem zweiten Wahlgang kommen, wo die ersten beiden Kandidaten nochmal antreten dürfen.
Und sich dann also quasi eine Art Stechen liefern.
Genau.
Und wie viele Parteien treten da so traditionellerweise an, beziehungsweise stellen dann den Kandidaten?
Ja, also wir hatten ja in der ersten Runde hatten wir 13 Parteien, jetzt muss ich schauen, ich glaube 13 waren es, wovon 5 Parteien davon die wichtigsten waren. Und die hatten auch ganz klar die Chancen. Die anderen sind alle eigentlich auch untergegangen. 11 waren es, glaube ich, nachher. Also 13 haben sich am Anfang angemeldet, dann sind sie währenddessen haben Fusionen eingegangen, Allianzen, und sind jetzt aber echt, dann waren es 11, wovon 5 Parteien dann wirklich so die Top-Favoriten gestellt haben. Und davon haben wiederum, ja, zwei hatten dann sozusagen die... Ja, es gab dann 5 Plätze eigentlich. Man hat dann wirklich nochmal von 5 Kandidaten geredet, und die ersten beiden kamen jetzt weiter. Das ist der Ollanta Humala, der ein sozialistisches, linksextreme Partei vertritt, und die Keiko Fujimori, die Tochter von Ex-Diktator Alberto Fujimori, die ein rechtsextrem neoliberales Verhältnis hat.
Das klingt sehr spannend. Da scheint die Meinung ja sehr gespalten zu sein in Peru, was die politische Richtung betrifft.
Ja, das stimmt. Das zeigt ja eigentlich auch ganz deutlich, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse im Land sind. Wir haben eben die Provinz, die ganzen vielen Departamentos und eben die Stadt Lima. Und die Stadt Lima, so sieht es gerade im Moment aus, wird wahrscheinlich sich mehrheitlich für Keiko Fujimori entscheiden, die einen liberalen Kurs vertritt, die den bürgerlichen Menschen, der Mittelschicht, die durchaus jetzt auch existiert, auf jeden Fall eine Zukunft verspricht. Und die natürlich auch als Frau gewisse Punkte sammelt und sagt, ich bin eine unabhängige Frau und die erste Präsidentin Perus sein wird. Genau, und eben wiederum, man kann eigentlich sagen, im Land, also in den ganzen Provinzen ist es so, dass der Ollanta Humala mit seinen sozialistischen, sozialen Reformen versucht, den Wahlkampf zu betreiben und dort auch Erfolg hat, weil die Leute dort auch wirklich, denen geht's schlechter, oder die haben noch mehr das Bedürfnis nach sozialen Reformen, und eigentlich hat auch Lima diese Bedürfnisse, aber den Leuten geht's halt da wirklich teilweise schon richtig gut, und man vielleicht zeigt's auch, dass die Leute ihren Blick verloren haben auf die Realität. Und ja, also ich finde, ein Thema, wenn ich das mal ansprechen kann, ein Thema ist zum Beispiel der TLC, das ist der Freihandelsvertrag zwischen Peru und vielen Ländern, Vereinigten Staaten, Europa, Deutschland auch, China auch. Und der TLC, habe ich mit einigen Leuten drüber geredet, der wird so gesehen. TLC heißt, wir kriegen die Fernseher aus Chile billiger. Also ist ja super. Habe ich erzählt, ja, aber habt ihr das mit dem Gold und so schon mal mitgekriegt? Und dann ist es, also wenn man das so sieht, ist es so, dass eben, natürlich gibt es einige Produkte billiger, aber es gibt eben auch, das Land verschenkt seine Ressourcen eigentlich. Und zurückbleibt Armut, zurückbleibt verschmutzte Flüsse von irgendwelchen Firmen, die halt in Peru ohne Umweltvorschriften irgendwie Ressourcen aus dem Boden ziehen können, weil das Land ist wirklich reich, also so wie viele Länder in Lateinamerika, aber es wird eben eigentlich ausgenommen, ja.
Und die Diktatortochter, die ist für diesen Vertrag.
Die wird die neoliberale Politik von Alan Garcia weiterführen, das hat sie so gesagt, ja. Und der Ja, der Ollanta Humala ist eben eine Person, die viele Gesichter hat. Sie hat, er hat in vor 4 Jahren in den Wahlen 2006 hat er eben eigentlich einen eher autoritären Machtwechsel angekündigt. Er hat eigentlich eher auch die Fujimoristas, also die Leute, die dem Fujimori angehört haben, damals hinter sich vereint, weil damals konnte er selber nicht antreten und die Keiko hat damals noch nicht angetreten. Also ja, er kann sein Gesicht unglaublich schnell wechseln. Und also innerhalb von 4 Jahren ist er jetzt, oder 5 Jahren ist er jetzt in ganz andere Richtung, tritt er jetzt dafür ein. Und ja, er hat auch das mit dem TLC, hat er am Anfang gesagt, ja, ich bin dagegen, wir wollen uns gegen die Amerikaner stellen, wir wollen ein vereinteres Lateinamerika, was ich persönlich auch richtig finde. Aber er hat es jetzt zurückgenommen. Er muss gerade Stück für Stück sich ein bisschen zurücknehmen. Ihm wird auch vorgeworfen, dass er eben für Folterungen im Regenwald verantwortlich war, als er Militär, als er Soldat dort tätig war, als Offizier. Und ja, das ist gerade ganz kompliziert so.
Also eine weiße Weste haben jetzt praktisch beide nicht.
Ja.
Was ich spannend finde, ist ja, dass es praktisch in Peru gerade andersrum ist wie bei uns, dass die Leute auf dem Land eher links oder sozial wählen und die Leute in der Stadt dann eher bürgerlich rechts. Mhm. Also ist ja hier genau andersrum.
Ja, das stimmt. Natürlich, wir haben einfach auch Lima als Zentrum von Bildung, von Arbeit. Also relativ gesehen, es gibt natürlich trotzdem viel Arbeitslosigkeit. Es gibt viel Infrastruktur. Man hat selbst dieses westliche Lebensgefühl in einigen Vierteln. Man hat ja Fernsehen, man hat all diese Sachen. Und in den Bergen, ich war wieder in den Bergen diesmal. Ich habe da ganz einfach gelebt. Das war echt eine Umstellung auch für mich. Ja, den Leuten geht's. Die arbeiten natürlich viel mehr in der Agrarwirtschaft und Landwirtschaft und es ist ein ganz anderes Leben dort. Und das Land ist so reich an Kontrasten, das ist schon schwierig, da einen Weg zu finden. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben in einer Demokratie darum geht, dass eben, oder in einem Sozialstaat, den gibt es natürlich in Peru nicht, aber dass es darum geht, dass die Ärmeren von den Reicheren natürlich auch irgendwie was bekommen sollten und dass es da einen Ausgleich geben muss. Und es gibt einfach auch sehr viele Reiche, die sich ja da einfach auch die ausbeuten und ja, da rege ich mich jetzt nicht drüber auf.
Du hast jetzt gerade den TLC-Vertrag angesprochen als wichtiges Thema im Wahlkampf. Was sind noch so Themen, die den peruanischen Wahlkampf bestimmen oder bestimmt haben?
Muss ich mal kurz überlegen. Also Außenpolitik war ein Thema, was mit Chile so betrifft. Also wie geht man mit Chile um? Wie geht man mit anderen lateinamerikanischen Partnern um? Das hat aber mit dem TLC auch viel zu tun gehabt. Dann ging es darum, die Rente mit, jetzt weiß ich aber gerade die Zahl nicht auswendig, es gab ein Renteneintrittsalter und darum wurde auch geredet. Es wurde natürlich auch um mehr Straßen. Manche Leute haben damit Werbung gemacht, dass sie mehr Straßen bauen, dass sie mehr gegen die Armut tun. Es waren auf den Wahlplakaten viele Forderungen, die einfach plakativ sind. Und ja, die eigentlichen Ideen, die so dahinter stecken, die kamen dann jetzt erst in der zweiten Runde auch so. Und jetzt wird halt gerade, ja, jetzt wird gerade auch viel die Vergangenheit der Personen, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, wird jetzt gerade so ein bisschen durchgenommen. Und ja, dann erscheint mal in der Zeitung, was für Ollanta gegen Keiko und wieder andersrum. Und es ist sehr personenbezogen, auch der Wahlkampf jetzt gerade.
Also eher so ein bisschen wie in USA und weniger wie hier in Deutschland.
Ja, genau, das. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich auch eben der ganze Wahlkampf ist auf die Person zugespitzt mit allem, was dazu gehört, ja. Und es ist auch eben viele Leute, die ja auch nicht viel Ahnung haben von den Themen. Also es gibt auch viele Bildungsdefizite in Peru und dann natürlich dementsprechend schwierig, dass die Leute auch wirklich verstehen, was dahinter steckt. Und dann geht's, wenn natürlich Keiko da irgendwie tausende von Kalendern verteilt oder irgendwelche tollen Bilder oder irgend sowas, dann ja, dann gibt es natürlich einen guten Eindruck für sie. Hängt natürlich alles mit Geld auch zusammen. Wer viel Geld hat, kann so einen Wahlkampf führen. Und sonst geht es gar nicht.
Wie sind denn so die außenpolitischen Verhältnisse zwischen Peru und den anderen lateinamerikanischen Staaten, also gerade zum Beispiel Chile?
Ja, also wir haben mit Chile, das ist auch eine historisch verankerte Geschichte, gibt es immer wieder Probleme. Es wurde ja der Botschafter 2010, der chilenische Botschafter wurde aus Lima zurückgefordert. Es gab da immer wieder Probleme, auch wegen den Grenzen, die noch nicht ganz geklärt sind, zwischen Chile und Peru im Süden. Dann mit den anderen Ländern ist es natürlich so, dass es reichere Länder und ärmere Länder in Lateinamerika gibt. Argentinien und Chile bilden so, auch mit Brasilien, die reicheren Länder. Und andere Länder sind, sag ich mal, entwicklungsbedürftiger. Die sind in dem Sinne nicht arm, sondern die haben unglaublich viele Ressourcen. Auch Venezuela hat ganz viel Öl und ganz viele andere Ressourcen. Aber es ist natürlich so, dass da noch die Entwicklung und die Organisation und natürlich auch die Korruption noch bekämpft werden muss. Ja.
Würdest du sagen, dass das jetzt ein herber Rückschlag für die Demokratie in Peru ist, dass sie jetzt eben gerade diese beiden Extreme nur noch quasi jetzt für die Stichwahl haben zum Präsidenten, weil wir kennen es ja von der Weimarer Republik, da hat es ja auch so angefangen, dass es nur noch links und rechts gab im Prinzip,
ja,
und die bürgerlichen Parteien versagt haben.
Man muss es wahrscheinlich so sehen, ich sehe es so, dass wenn Keiko gewinnt, dass es ein starker Rückschlag werden wird gegen die ganze Bemühung, die Zeit des Terrorismus und der Diktatur aufzuarbeiten. Das ist natürlich, ja, das ist unvorstellbar, da wurden echt 80.000 Menschen ermordet von beiden Seiten. Natürlich, und das ist auch wiederum das Schwierige, der Terrorismus wurde durch den Vater von Keiko Fujimori dann zum Stillstand gebracht. Das ist was, was sie sich jetzt auch im Wahlkampf als Thema nimmt und sagt, ja, mit meiner autoritären Führung wie mein Vater werde ich das Land vorwärts bringen. Schwierig, weil der Vater hat Todesschwadronen losgeschickt, hat es davon gewusst, hat Korruption betrieben, hat, ja, also der ist genauso ein Verbrecher und das ist für mich, das wäre für mich ein Rückschlag schon in Peru und man muss natürlich dann schauen, wie man sich damit arrangiert, weil es ist immer so, dass die Regierung auf der obersten Ebene in Peru, dass die korrupt sind, dass die sich ausrauben, man muss dann immer schauen, wie man sich arrangiert, aber man muss auf jeden Fall die Augen offen halten gegen Menschenrechtsverletzungen, wenn Keiko an die Macht kommt, aber vielleicht wird Ollanta genauso schlimm, also ob er das einhalten wird, was er sagt, das ist auch voll schwierig.
Ja, zumal man Terrorismus ja selten mit Gewalt bekämpfen kann.
Genau, das aber hat damals funktioniert, beziehungsweise in dem Sinne war es so stark die Gewalt, dass eben die Bevölkerung drunter gelitten hat. Und
klar.
Was ist denn deine Prognose für die Wahl? Was denkst du, wer gewinnt? Oder kann man das wirklich gar nicht sagen?
Ich habe die Umfragen so ein bisschen angeschaut und es sieht gerade so aus, dass die Keiko vorne liegt. Einige wenige Prozent, aber es reicht eben, wenn sie 51% hat. Und mit 51% wird sie gewinnen und ich befürchte, dass sie das... dass sie das hält, aber es fehlt noch, wie viel, 1,5 Wochen fehlen noch. Es kann sich nochmal ganz stark ändern und ich hoffe intuitiv, dass vielleicht die Wahlprognosen, so wie manchmal in Deutschland, einfach auch falsch sind, dass es einfach nicht repräsentativ genug ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wahlprognosen die Leute beeinflussen. Also die Leute hören dann das und dann sagen sie, ah ja, ah, so wird es sein, dann wähle ich auch das oder so. Also das ist nicht nur einfach Information, das ist irgendwie Einfluss auch in Peru.
Gerade wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, dass die Beziehungen zwischen Peru und den anderen lateinamerikanischen Staaten eher schlecht sind. Wer von den beiden würde denn jetzt international gesehen da besser abschneiden, also mit den anderen Staaten? Wer würde denn mehr Sympathiepunkte kriegen?
Also das hängt mit den Lagern und den politischen Parteien zusammen, die in den anderen lateinamerikanischen Ländern regieren. Wenn der Ollanta Humala an die Macht kommt, wird vielleicht Kooperationen geben mit Bolivien, Venezuela, Ecuador, die alle auch linksgerichtet sind. Auch Nicaragua ist ja linksgerichtet. Und dann wird es vielleicht da so ein Bündnis geben. Wenn die Keiko an die Macht kommt, wird es wahrscheinlich wieder sich öffnen Richtung Amerika, Europa und China. Vielleicht muss ich sogar sagen, ist es besser, dass sie an die Macht kommt, weil vielleicht wird er nachher Ollanta das Land so zumachen, dass ich selber als Europäer vielleicht viele mehr Schwierigkeiten habe, reinzukommen oder auch rauszukommen. Ich wurde jetzt, als ich aus Peru rausgereist bin, wurde ich zweimal durch den Zoll gejagt, mit allem, mit Körperscannen und allem. Und da habe ich echt gedacht, so ja, vielleicht ist es auch so, dass es gerade, dass da vielleicht auch jetzt mehr Angst, mehr Sicherheitskontrollen geben wird. Aber ich hoffe ja nicht, dass es Keiko schafft.
Aber wenn die Keiko dann an die Macht kommen würde und die internationalen Beziehungen zu den westlicheren Staaten dann verbessert würden, glaubst du nicht, dass dann auch die westlichen Staaten vielleicht eher auf die Finger gucken, ob sie vielleicht Menschenrechtsverletzungen begeht?
Na, das wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber ich vermute, dass es nicht sein wird. Es wird die Organisationen, die tätig sind, auch die Menschenrechtsorganisationen werden wahrscheinlich ja schon auf die Finger schauen, aber es ist immer so kompliziert, dann wieder so ein Prozess in Gang zu setzen und so. Ich glaube, das wird in dem Sinne nicht weiter helfen und es gab schon mal Handelsboykotte gegen Fujimori, als er damals einen Autogolpe, also sich selber einen Selbstputsch gemacht hat. Er hat das ganze Parlament geputscht eigentlich und damals gab es Boykotte von allen Seiten, aber ja, ich glaube gerade Europa hat ganz andere Probleme und die werden da in dem Sinne sich freuen, dass die Handelsbeziehungen weitergehen werden, dass man weiterhin Gold und andere Sachen aus Peru ziehen kann, ohne viel zu zahlen, leider.
Du hast vorhin ein paar Mal gesagt, dass die politische Bildung in Peru jetzt nicht so grandios ist und dass die Leute sich durch Prognosen und durch Wahlgeschenke beeinflussen lassen. Meinst du, dass einer von den beiden, nein, eigentlich wollte ich was anderes fragen, meinst du, wenn die politische Bildung besser wäre, dass dann nicht nur diese beiden Extreme jetzt in der Stichwahl wären, sondern zwei ganz andere Kandidaten?
Ja, ich glaube, da bin ich relativ überzeugt davon, dass es dann anders sich entwickeln würde, dass sich dann mehr eine politische Kultur entwickelt. Aber ich habe auch gehört, dass es diesen Studiengang Ciencias Politicas, also Politikwissenschaften, den gibt es auch erst seit einigen 15 Jahren in Peru. Das ist eine Sache, früher Politiker in Peru waren Großgrundbesitzer, waren die Leute, die Macht hatten, vielleicht sogar noch spanische Inquisitoren. Also in dem Sinne bildet sich jetzt schon langsam so eine neue politische Elite vielleicht auch heraus und gerade in Lima vermutlich wird es immer mehr Leute geben, die mehr Ahnung haben von Politik. Also da ist das Land so am Aufbrechen. Aber es ist, ich bin davon überzeugt, dass ja, wenn es mehr Bildung in der Richtung gibt, in Fe Alegria muss man dazu sagen, wird auch so unterrichtet. Aber ich meine, ja, dann wird das auch ganz anders ausgehen. Da würden die nächsten Wahlen anders ausgehen. Ja.
Wie groß ist denn der Einfluss von internationalen Institutionen wie zum Beispiel der UN in Peru eigentlich?
Da habe ich nicht so viel Ahnung drüber. Ich weiß, dass ein Kandidat, der angetreten ist zur ersten Runde, selber bei der Weltbank tätig war und da auch ganz viele verschiedene finanzielle Institutionen auf seiner Seite hatte. Und da gibt es schon auch Kooperationen natürlich. Aber also ich weiß nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, dass ich jetzt wüsste, ob da Einfluss drauf ist auf die Menschenrechte, ich vermute schon, dass die da auch sehr viel nach diesem Diktaturzeit gemacht haben. Also gerade die UN hat da ja auch viel unterstützt. Die UN hat da viele Gelder auch reingesetzt, um neue Projekte zu starten. Aber mehr weiß ich da auch, weiß ich gar nicht viel drüber, über diese Organisation.
Okay, dann müssen wir, glaube ich, Ende machen.
Ja, spielen wir noch ein kurzes Lied, dann verabschieden wir uns und dann spielen wir noch ein Lied, würde ich sagen.
Ja, wir können uns auch einfach jetzt kurz verabschieden und dann etwas längeres Lied spielen und
Dann
bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal fürs Interview.
Ja, ja. Vielen herzlichen Dank.
Danke, war super interessant.
Danke für die Einladung, ja.
Und
wir hoffen, du besuchst uns wieder.
Ja, ich glaube, nächsten Monat bin ich nicht da, aber bestimmt.
Ja, du bist ja, wie gesagt, Redaktionsmitglied beinahe. Ach, ja. Also Ehrenmitglied. Wir können hier so ein goldenes Mikrofon basteln. Naja, egal. Wir waren hier Radio Tuvia, die Partnerschaftssendung von Tübingen und El Salvador in Peru.
Dieses Interview wird es nachzuhören geben auf unserem Blog tuvia.wüste-welle.de. Und die nächste Live-Sendung gibt es in einem Monat am 23. Juni. Um 18 Uhr.
Und wir waren auf der Wüstenwelle, eurem freien Lieblingsradio für Tübingen, Reutlingen und die ganze Umgebung auf 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und 101,15 MHz im Stadtnetz von Rottenburg.